Ich lese euch den Predigttext von heute, das ist Kolosser 1, die Verse 21 bis 23. Titel der Predigt ist, wie Gott sich mit Fremden und Feinden versöhnt. Auch euch, die ihr einst Fremde und Feinde wart, deren Sinn auf böse Taten aus war, euch hat er jetzt in seinem sterblichen Leib versöhnt durch seinen Tod, um euch heilig, makellos und unsträflich vor sich hinzustellen, insofern ihr im Glauben treu gegründet und standhaft bleibt, euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Überall auf der Welt, soweit der Himmel reicht, ist es verkündigt worden, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Amen. Liebe Gemeinde, es ist kurz vor Weihnachten und der Weihnachtsstress ist dann für sich erheblich, bei manchen auch nicht. Was sich viele vor Weihnachten wünschen, und ich habe es im Radio gehört, das ist ein bisschen Frieden. Und das ist ein guter, natürlicher Wunsch, denn gerade in diesem Jahr, in dem A, in der Ukraine der Krieg tobt, in dem B, wieder viele Asylanten und Fremde aus Ost und Süd nach Europa strömen, überströmen sogar, C, Corona immer noch herrscht und immer noch für Lieferengpässe sorgt, in dem D, der Blackout, der Zusammenbruch der Stromversorgung droht und etliche Angst davor haben, in dem E, die Preise in die Höhe schnellen und in dem F, der Klimawandel vielen Angst macht. Ja, offensichtlich ist kein Friede zwischen den Menschen und den Menschen und es ist auch kein Friede zwischen Mensch und Natur. Aber was die wenigsten sagen und was am wenigsten gehört wird, ist denn Friede zwischen Gott und Mensch? Ist Friede zwischen ihm und dir? Ja, Weihnachten, da ist ein Friedensfest sozusagen. Aber manche sagen auch, es ist ein Familienfest und es ist ein Fest der Liebe und so weiter. Aber jetzt ist das gute Wort aus dem Kolosserbrief, Gott versöhnt sich mit ihm Fremden und Feinden. Und stimmt das? Wir haben inzwischen in Mitteleuropa viele, die unserer Kultur und unserer Gesellschaft sehr fremd sind und sie ja, passen sich auch nicht unbedingt an. Sie sind und bleiben Aliens, wie es im Englischen heißt, Fremde. Die Regierungen setzen zwar viel dran, um sie zu integrieren, auch die Kirchen sorgen sich darum, dass sie diese, zumindest die Glaubensflüchtlinge, integrieren können im Glauben. Aber das ist, ja, das ist der Versuch, ob es gelingt. Naja. Eben. Also hier steht, dass, und das ist etwas befremdlich, dass wir bei Gott Fremde sind und Feinde sind oder waren. Und stimmt das? Also haben wir nicht von Kind an geglaubt, dass Gott ist und waren wir ihm trotzdem fremd? Wir haben doch an ihn geglaubt. Ja, und dann steht auch noch da, dass wir Gottes Feinde waren, die auf böse Taten aus waren. Übertreibt der Apostel da nicht etwas? Oder besser gesagt, übertreibt Gott da nicht etwas? Denn der Apostel schreibt ja in seinem Namen. Ich war doch kein Feind von Gott. Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Außer wenn ich geflucht habe. Und Fluchen ist sozusagen negatives Beten. Aber ich war doch nicht auf böse Taten aus. Also gut, ja, manchmal hat mich schon der Teufel geritten und vielleicht war ich auch auf Böses aus, wenn es jemand wirklich verdient hat. Und da habe ich es dem oder der vielleicht ein wenig zu sehr zurückgezahlt. Aber sonst, ja, Gott übertreibt bei mir. Ja, er übertreibt. Und die Frage ist, übertreibt er wirklich? Waren wir Gott nicht fremd? War kein Fremder für uns? Haben wir ihm vertraut? Waren wir vertraut mit ihm? Das ist das Gegenteil von fremd. Ich muss da wieder den kleinen Prinzen zitieren. Das wunderbare Buch von Saint-Exupéry. Da geht der kleine Prinz durch die Welt und entdeckt dies und das. Und dann trifft er den Fuchs und fragt ihn, was er tue, der Fuchs. Und der Fuchs sagt, ich suche Hühner. Da sagt der kleine Prinz, ich suche Freunde. Und bittet den Fuchs, sei mein Freund. Und der Fuchs stockt, überlegt und sagt dann, das geht nicht. Der kleine Prinz fragt, warum nicht? Ah, der Fuchs, wir sind einander fremd. Und dann überlegt der Fuchs auch kurz und sagt dann zum Prinzen, bitte zähme mich. Und Saint-Exupéry schreibt da im Französischen wörtlich, bitte mach mich vertraut mit dir. Das ist im Deutschen als zähmen übersetzt. Ja, waren wir mit Gott vertraut? Haben wir als seine Freunde oder seine Kinder so gehandelt, wie es ihm zusteht? Und ihm steht mehr Gehorsam zu als unseren irdischen Vätern. War unser Sinn nur das Gute, das, was er geboten hat? Haben wir ihm dankbar gehorcht, ihn geehrt, wie es Gott zusteht? Haben wir gestohlen, ja sogar ihn bestohlen? Haben wir es mit der Wahrheit nicht so genau genommen? Haben wir das Klima zwischen uns und zwischen Gott und uns vergiftet? Waren wir eifersüchtig, gierig, missgünstig? Ist von all dem nichts zur Tat geworden? Und auch wenn nichts Böses bei uns zur Tat geworden ist, nichts Böses tun heißt nicht, dass man etwas Gutes dafür tut. Das ist es nicht. Ja, gut, wenn das alles für uns nicht zustimmt, dann übertreibt Gott halt. Jedenfalls bei uns, bei denen es nicht zustimmt. Das Evangelium, das der Apostel dann erklärt, ist nicht so billig wie manche teuren Weihnachtsfeiern. Jesus Christus hat euch mit seinem sterblichen Leib versöhnt durch seinen Tod, sagt er. Und das ist ein gutes Wort. Jesus Christus hat Gott Fremde und Feinde mit Gott versöhnt. Das ist gut. Und wie hat er das gemacht? Er hatte einen sterblichen Leib wie wir. Er war ganz Mensch wie wir. Er war dann und wann krank und es hat ihm das und das wehgetan. Er hat etwa 20 Jahre lang als Zimmermann, als Tektus und die haben damals in Stein gebaut, hauptsächlich in Stein, und das hat er getan. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn ihm der Rücken wehgetan hat. Er musste lernen und gehorchen, hatte Mühen und widrige Umstände und schlaflose Nächte. Und es hat ihm das und das wehgetan, auch innerlich, seelisch, viel sogar. Aber in all dem, ja, wir dürfen nicht vergessen, geboren wurde er ja im Stall und nicht so bequem und wohlbehütet. In all seinem Leben ist der Gott aber nie aus der Schule gelaufen. Er hat Gott nie den lieben Gott sein lassen und gedacht, ja, nein, er hat immer das Gute getan. Genau das, was Gott gesagt hat, blieb immer eins mit Gott, blieb mit ihm vertraut, hat ihm vertraut. Und Gott hat ihm auch vertraut, dass er all das tut. Er war eigentlich der Einzige, dem Gott je vertrauen konnte, denn er hat das nicht enttäuscht. Er hatte dabei, wie ich schon angedeutet habe, mehr Widerlinge und Feinde gegen sich, als wir je haben werden. Er hat es ihnen aber nicht zurückgezahlt, obwohl er es tun hätte können. Er hat es nicht getan. Er hat wohl vergelt Gott gesagt und gedacht, Gott soll es vergelten, ich tu's nicht. Ja, er hatte viel Widerwärtiges zu ertragen und viele Widerlinge und hat es nicht zurückgezahlt. Im Gegenteil, er nahm alle Widerlichkeiten von vielen auf sich, bezahlte für ihre Sünden, die an für sich bewiesen haben, dass sie Gott fremd und Gott Feind waren, bezahlte sie mit seinem Leben, diese Sünden, diese Aggression gegen Gott, bezahlte mit seinem Leben für ihre Gottesfeindschaft, nahm all ihr Ungutes auf sich, ging an ihrer Stelle in Gottes Gericht und starb für sie. Und Luther sagt dazu, nicht wortwörtlich, aber in etwa so, für ihn war das ein furchtbarer Tausch, für uns war das ein fruchtbarer Tausch. Er tauscht all seine Gerechtigkeit und Reinheit gegen unsere Sünden und Unreinheiten ein. Das hat er getan. Vater und Sohn haben ihre Gerechtigkeit und Liebe bewiesen. Jesus hat für uns gesühnt und uns so mit Gott versöhnt. Das ist Versöhnung. Es war eine rechtsgültige Versöhnung. Gott kann in seiner Gerechtigkeit und Liebe nicht einfach das Recht fallen lassen und Augen zudrücken, ein, zwei, oder das geht nicht, dann wäre er willkürlich und wir wüssten nicht, wo vergibt er denn jetzt noch, wann nicht. Große Sünde, ja, kleine Sünde, mittlere, wie weit können wir gehen? Nein, er ist gerecht und voller Liebe. Er hat alle Sünden der Sein auf den Herrn Jesus geworfen, hat ihn bluten lassen dafür, für die Kleinen und für die Großen. Ja, wo drückt er noch ein Auge zu? Er drückt gar kein Auge zu. Das verbietet ihm seine Gerechtigkeit. Ja, wir sind geschaffen, Gott und unsere Nächsten zu lieben. Wo und wann soll da Gott ein Auge zudrücken? Beim Ignorieren? Da, wo wir es nicht tun sollen? Er drückt kein Auge zu. Gut, manche von uns sind vielleicht Haarspalter und sagen sich, wegen so kleinen Sachen kann er doch mich nicht. Er soll sich gefälligst um die großen Täter kümmern, um die großen Verbrecher und Diebe und Mörder. Und man kann es ihm eh nicht recht machen, er findet immer noch ein Haar in der Suppe. Aber er soll sich doch gefälligst nicht um mein Haar kümmern, sondern um die großen Mörder, Rufmörder, Diebe und Räuber. Nicht um mich. Nein, der Dreieinige Gott ist gerecht und liebevoll und schiebt kleine und große Sünden seinem Sohn zu. Richtet ihn, damit er nicht alle richten muss. Und das Wichtigste bei dieser Versöhnung ist das. Das ist das Allerwichtigste. Es betrifft dich, oder? Der furchtbare Tausch, also nochmal zurück, die Versöhnung allgemein, ja, die findet nicht statt, Das sehen wir selbst in dieser Welt, die ist einfach nicht da. Es ist kein Friede da auf der Welt und es wird auch keiner sein, bis der Herr Jesus wiederkommt. Da ist auch keine Versöhnung allgemein. Es geht um mich. Bin ich versöhnt mit Gott? Hat er mich gesühnt? Der furchtbare Tausch des Herrn Jesus hat nämlich ein fruchtbares Ziel, das sagt uns Vers 23, uns heilig, makellos und unsträflich vor sich hinzustellen, insofern wir im Glauben treu gegründet und standhaft bleiben. Dann funktioniert das. Dieser Nachsatz, insofern wir im Glauben treu gegründet und standhaft bleiben, das ist nicht das Kleingedruckte, das ist hier offen dargelegt. Jesus ist nicht geboren, um sich irgendwie durchs Leben zu kämpfen und dann irgendwie Gott verlassen zu sterben. Er ist geboren, hat gelebt, ist gestorben und auferstanden, um Menschen mit Gott zu versöhnen und sie als Kinder Gottes heilig, makellos und unsträflich zu erziehen. Ja, das ist jetzt tatsächlich ein Problem. Denn heutzutage sind Heilige nicht gerade in. Und Makellose sind nicht beliebt, da man es da mit Strebern zu tun hat. Und unsträflich, naja, das klingt eher nach scheinheilig. Aber genau dazu ist der Herr Jesus gestorben, auferstanden, um uns heilig, makellos und unsträflich zu machen oder zu erziehen. Ja, da hat er doch etwas zu tun, nicht wahr? Als ich 26 Jahre alt war und jung im Glauben dazu mal, da sagte ein ebenfalls noch junger Mann, aber der schon lange im Glauben war, dass er entdeckt, dass er immer noch Gottes Feind ist. Und ich schaue ihn groß an und der erklärt dann, all das, was mir durch den Kopf geht, zeigt mir, plagt mich, zeigt mir, dass ich Gottes Feind bin. Und ich habe manchmal riesengroße Zweifel, ob ich wirklich ein Christ bin. Und da habe ich ihn angeschaut und zwar mit großen, dankbaren Augen, denn mir ging es genauso. Ja, wir persönlich sind schon Gottes Feinde. Und wir sind alles andere als makellos und unsträflich. Auch wenn der Herr Jesus Christus uns seine Heiligkeit, seine Makellosigkeit und Unsträflichkeit persönlich geschenkt hat, sind wir als Schüler immer noch angewiesen auf das Vorbild unseres Lehrers und dass wir lernen, was uns der Lehrer, der Herr Lehrer, beibringt. Wir werden hier auf Erden nie das schaffen, was der Herr Lehrer geschafft hat, aber wir sollen von ihm lernen. Das ist wichtig. Wir werden ein Leben lang Sünder sein, das heißt, die Sünde wohnt im Herzen, das ist im Ego, das Ego hört nicht einfach auf, die steckt da drin. Und siehst du uns, die Sünde ist an für sich uns vertraut, weil wir in dem leben. Sie ist uns vielleicht sogar heimelig. Wir wollen sie nicht aufgeben. Und das ist nicht gut. Das entspricht nicht einem Kind Gottes. Ein Kind Gottes hört auf seinen Lehrer und will von ihm lernen. Das ist es, was wichtig ist. Ein Leben lang Sünde. Jeden Tag. Sagt uns auch Heidelberger Katechismus 114. Aber da ist ja noch der Herr Lehrer. Und nicht nur der Herr Lehrer ist da, sondern auch der hohe Priester, der für uns eintritt und für uns bittet bei Gott. Der Herr Lehrer, der Herr Jesus Christus, lehrt und prägt ganz geduldig seine Schüler. Er bringt seine gute Frucht aus seinen Früchtchen. Lehrt sie, ja nötigt sie eines Sinnes mit dem himmlischen Vater zu sein, um sie dann als seine Frucht zu präsentieren, Siehst du, Vater? Ich habe Erfolg. Sie sind meine Frucht. Sie kapieren's und sie probieren's. Siehst du, Vater? Sie sind meine Frucht. Und gern sagte mir ein evangelischer Pfarrer, als er im Ruhestand war, dass er seine Gemeinde mit zu viel Gnade tot gepredigt habe. Und ich verstand das nicht, denn empfangen wir ja laut Johannes 1,16 Gnade um Gnade von Christus, also immer wieder. Und B war der Pfarrer ein hervorragender Prediger. Er hat seine Kirche gefüllt, also die Leute haben ihm gerne zugehört. Und ich habe ihm gesagt, ich verstehe das nicht. Und er sagt dann, etliche dieser Gläubigen sagten, Jesus hat für uns alles getan. Da können wir es ja locker nehmen. Er hat ja alles für uns getan. Und der alte Pfarrer, als er das gesagt hat, da hat er Tränen in den Augen. Ja, der Herr Jesus Christus hat uns mit Gott versöhnt, um uns heilig, makellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Dazu, insofern wir eben im Glauben treu gegründet und standhaft bleiben. Und dieses im Glauben treu und standhaft bleiben, das ist an für sich etwas ganz Normales. Man ist immer dem treu, was man glaubt. Und manche Menschen haben sich halt einen billigen Glauben zugeschustert. Ja, die alles getan. Müssen wir ja nichts mehr tun. Was der Apostel hier sagt, ist aber nicht dieser billige Glaube, den man sich da selbst baut. Es ist der Glaube, den Gott gibt. Gott gibt Glauben an seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Und dem ist man dann treu, nicht seinem billigen, selbstgemachten Glauben. Ja, treu und fest in dem Glauben gegründet, den Gott gegeben hat. Um den Glauben geht es. Das heißt, dass man tun will, was Gott sagt. Auch wenn sich das alte, gottfeindliche Herz dagegen sträubt, das tut es immer. Und was der Apostel schreibt an die Philipper ist das, Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Man will es tun, was er sagt. Auch wenn man es nicht ganz schafft, aber man will es tun und dann fängt man damit an. Im Glauben treu gegründet und standhaft bleiben heißt dem Herrn Jesus, dem Herrn, dem Erlöser, dem Lehrer, Jesus Christus treu zu sein. Heißt nicht umfallen, wenn das alte Herz gegen ihn schlägt. Heißt wieder aufstehen, wenn es uns doch umgeschlagen hat. Oder wieder zu ihm umkehren, wenn es uns von ihm weggeschlagen hat. Die Sünde bekennen, die uns erwischt hat. Das heißt es. Ja, und das müssen Gottes Kinder als Schüler des Herrn Jesus Christus auch tun, wie es dem Vater uns auch sagt. Das Vaterunser ist ja auch an unser zwiespältiges Herz gerichtet. Geheiligt werde dein Name. Ja, und heilig sein sollen wir selbst. Das heißt, wir sollen Gott eigen sein. Sein sein, seine Kinder sein. Und makellos sein, das heißt dann doch auch, dass wir uns von ihm zurechtbringen lassen. Und unsträflich sein heißt Christ sein. Er war unsträflich und er erzieht uns auch, dass wir unsträflich sind. Vor Gott und der Welt. Auch dem Gesetzgeber gegenüber. Unsträflich. Das ist es, was ein Kind Gottes sein soll. Ja, das ist wichtig. Und damit ihr euch nicht abbringen lasst, schreibt der Apostel von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. überall auf der Welt, soweit der Himmel reicht, ist es verkündigt worden. Und er, Paulus, ist der Diener des Evangeliums. Und das Evangelium, das ist Tatsache. Seine Umsetzung auf der Erde, das ist Theorie. Was wörtlich sehen heißt. Die Tatsache des Evangeliums ist in der Praxis, in der Tat, etwas mühsam. Und das wissen wir alle. Dass Theorie und Praxis des Evangeliums eins sind, ist erst dann vollkommen sichtbar, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und ich meine nicht Weihnachten, sondern seinen zweiten Advent, seine Wiederkunft. Erst dann ist es vollkommen sichtbar. Theorie und Praxis ist dann eins. Alles sehr gut. Alles makellos. Das ist jetzt noch nicht. Aber wir haben diese Hoffnung. Ihr lasst euch nicht abbringen von dieser Hoffnung. Als die Hoffnung, ja, das ist etwas wenig, aber nachdem Gott sie zugesagt hat, ist es die Hoffnung. Nicht irgendeine Hoffnung, sondern die Hoffnung. Und die Hoffnung ist begründet in Jesus Christus. Er ist einmal gekommen, er wird es zum zweiten Mal tun. Er ist einmal gekommen, um von Sünden zu erlösen, und das zweite Mal wird er die Vollkommenheit, das Reich Gottes vollkommen bringen. Und da ist dann kein Zwiespalt, keine Feindschaft mehr zwischen Gott und Mensch und auch der Natur. Zwischen Mensch und der Natur. Das ist dann. Und wie gesagt, es ist eine bestimmte Hoffnung und sie ist garantiert durch Gott. Er hat es gesagt, er wird es tun. Ja, und von dieser Hoffnung, dass es alles einmal gut sein wird, dass der Himmel auf Erden da ist, da gibt es ja schon eine Anzahlung. Und diese Anzahlung seid ihr selbst. Der Himmel auf Erden beginnt in der Gemeinde, und da, wo die Gottesdienste recht gefeiert werden und da, wo die Kinder Gottes recht tun, ja, das ist eine Anzahlung des Himmels. Und das ist hier sichtbar. Ja, das Evangelium ist auch zu uns gekommen. Und davon zeugen die Gottesdienste und ihr persönlich. Gottes Sohn ist Mensch geworden, ist Versöhner mit Gott, ist der Herr Lehrer für ehemals Fremde und Feinde geworden. Und seine Schüler hören auf ihn. Amen. Amen.